Hallo, ich bin der Ole Tertelsen aus Kopenhagen, Dänemark. Ich möchte gerne einen Vortrag über die Martinuskosmologie halten. Der Titel ist Der Sinn des Lebens. Wir sind im Herzberg am Herz. Hier gibt es ein Esperanto-Center, ein internationales Kulturcenter mit dem Namen Internacia Cultura Centro Herzberg. Und heute ist es der 7. März 2005. Ja, ich möchte ja gerne einen Vortrag halten über den Sinn des Lebens nach der Martinus-Kosmologie. Martinus ist ja ein dänischer Schriftsteller und er ist in 1890 geboren, im Jütland auf dem Lande. Und er starb in 1981, das heißt, er wurde 90 Jahre alt. Und er hat so ganz gewöhnlich gelebt, aber als er 30 Jahre alt war, hat er eine Bewusstseinserweiterung bekommen. Er hat einige geistige Erlebnisse gehabt und danach hat er bekommen, was er selbst nennt, ein kosmisches Bewusstsein und das heißt, dass er hat eine intuitive Fähigkeit bekommen. Er könnte die Wahrheiten des Lebens intuitiv erleben und er sagte, dass er konnte die ewigen Prinzipien und die Gesetzmäßigkeiten des Lebens erleben. Das heißt also, das war eine Wahrnehmung. Es gibt viele Philosophen, die haben Theorien gehabt oder Hypothesen, sie hat etwas ausgedacht. Aber Martinus sagt ganz demütig eigentlich, dass er hat nichts erfunden, er hat nichts, ein System gemacht, er hat nur ganz einfach die Wahrnehmungsorgane gehabt, sodass er konnte die Wahrheiten des Lebens erleben. Und ein Schwerpunkt in der Martinus-Kosmologie, das ist ja die Ewigkeit. Also das ist sehr wichtig, um Martinus zu verstehen, dass er arbeitet immer mit der Ewigkeit. Auf der Universität spricht man ja viel von Naturwissenschaft und da arbeitet man also mit erschaffene Dinge. Um die Kosmologie eigentlich richtig zu verstehen, muss man lernen, dass man muss zwischen erschaffene Dinge und ewige Dinge unterscheiden. Das heißt also, es gibt zwei Dinge hier auf der Welt, das ist prinzipiell ganz verschieden. Und alle erschaffene Dinge hat einen Anfang und hat einen Schluss. Und es gibt einen Grund zur Existenz von erschaffene Dinge. Also die haben einen Anfang gehabt, weil irgendjemand oder irgendwas hat diese Dinge erschaffen und dann leben sie eine gewisse Zeit und dann ist es raus. Aber dann gibt es auch ewige Dinge und die sind also qualitativ ganz anders. Das beste Beispiel, das ich geben kann, das ist mit der Energie. Man sagt, das ist ja so in der Physik, dass die Summe der Energie ist konstant. Und wenn man sagt, die Energie ist konstant, dann sagt man eigentlich auch, dass die Energie ist ewig. Also man kann nicht Energie von nichts machen und man kann nicht Energie vernichten. Weshalb existiert die Energie? Da kann man keinen Grund dazu geben. Und das verstehen fast die Naturwissenschaftler nicht. Da muss doch ein Grund dafür sein. Aber es ist nur erschaffene Dinge. Alle erschaffene Dinge da gibt es einen Grund zur Existenz. Aber für die ewige Dinge, sie hat ja keinen Anfang, deshalb kann man nicht sagen, weshalb sie existiert. Sie existiert bloß. Die Energie existiert bloß, hat keinen Anfang, keinen Schluss, keinen Grund dazu. Das ist nur etwas, das ist. Und das kann vielleicht die meisten Menschen akzeptieren, dass die Energie hat keinen Anfang gehabt, keinen Schluss, das ist nur etwas, was existiert. Aber Martinus meint, dass das Leben, das Phänomen, das Leben oder zum Beispiel das Phänomen Bewusstsein, das ist auch etwas Ewiges. Aber die Naturwissenschaftler, die versuchen zu erklären, wie das Bewusstsein entstanden ist. Sie glauben, am ersten hat man oder ich weiß nicht, ein paar Sekunden nach dem Urknall, Big Bang, dann gäbe es nur Hydrogenatomen und Heliumatomen. Sie waren ganz tote und die haben sich also ganz zufälligerweise bewegen. Und das ist der Grund zur Bewusstsein. Also der Grund zu der Bewusstsein ist also zufällige Bewegungen von toten Molekülen und Atomen. Das ist eigentlich die Theorie, also die physische Materie ist das Ausgangspunkt und da hat sie aber ganz zufällig reagiert. Die hat noch nicht eine Erklärung gegeben. Wie kann tote Molekülen ins Molekülen mit Bewusstsein umgewandelt sein? Also die haben noch nicht erklärt, wie ist es möglich, dass ein total totes Universum kann in einem lebendiges Universum geändert werden. Also sie hat nicht erklärt, wie kann Leben von etwas Totes entstehen? Wie kann das Begriff Bewusstsein aus etwas Totes entstehen? Jedenfalls kann man sagen, die hat das Problem noch nicht erklärt. Da fehlt was. Aber Martinus hat keine Erklärungsproblem, weil er sagt, es ist dasselbe mit Bewusstsein wie mit der Energie. Das Bewusstsein hat keinen Anfang, hat keinen Schluss. Das Phänomen Bewusstsein existiert in aller Ewigkeit. Martinus spricht auch von das Ich. Man könnte auch das Ich-Gefühl davon sprechen, das Ich-Gefühl. Da kann man fragen sich, wenn ist das entstanden? Wie kann tote Molekülen einen Tag da spüren, ich existiere? Das ist ja auch nicht zu erklären. So, Martinus meint also, dass Ich-Gefühl, das Bewusstsein, das ist ewige Dinge. Martinus hat auch eine Definition von Bewusstsein. Das ist ganz einfach, die Fähigkeit zu erleben. Aber die Fähigkeit, etwas zu erleben, hat also immer existiert. Kein Anfang, kein Schluss. Wie die Energien, wie das Ich-Gefühl. Und dann braucht Martinus ja nicht äußerlich zu erklären, weil er kann jedenfalls nicht weiter erklären, weil er hat nun kein Erklärungsproblem. Und das heißt also, das sollte ich vielleicht auch sagen, Martinus spricht also von verschiedenen Prinzipien und dann hat er also erlebt, dass das ganze Universum ist ein Lebewesen. Das Universum ist ein Lebewesen. Das ewige, unendliche Universum ist ein Lebewesen. Und der meint, die Menschen sind nicht allein lebende Wesen. Also die Organe sind auch Lebewesen. Die Zellen sind Lebewesen. Die Moleküle und Atome sind Lebewesen. Die Erde, die Planeten sind Lebewesen. Das Sonnensystem ist ein Lebewesen, die Milchstraße oder Galaxien sind Lebewesen. Das ist also wie die russische Puppen oder diese chinesische Kisten oder wenn man so ein Puff öffnet, ist ein neues und neues. Also, und Martinus meint also, das ist kein Schluss bei den Atomen, aber unsere Wissenschaft, unsere Augen und Mikroskopen, da hält es auf. Aber es ist wie mit den Ziffern. Es gibt nicht das kleinste Ziffer. Man kann ja 100, 10, 1, aber dann kann man ja 0,1 sagen, 0,01, 0,001 und 0,0001 und so fort. Es gibt keine kleinste Ziffer und nicht das größte Ziffer. Das ist unendlich. Und so meint Martinus auch mit den Lebewesen. Martinus hat ja auch einen kosmischen Gottesbegriff. Der meint also, dass die Summe von alles, was existiert, das ist Gott. Das ist eigentlich ganz einfach. Gott ist alles, was existiert. Aber das ist nicht nur so eine tote Summe oder so, aber das ist also auch eine Einheit. Das ist also auch das Interessante mit der Kosmologie. Also das ist eine Einheitstheorie. Also die Kosmologie erklärt, wie das also, das ist nur ein einzelnes lebendiges Lebewesen. Aber das Universum ist ja unendlich und ewig. Das hat keine Ende. Und das Universum, das ist also von Lebewesen aufgebaut, die sind von Lebewesen aufgebaut und das ist Lebewesen in Lebewesen in Lebewesen in Lebewesen. Und das heißt also, das Universum ist ein Lebewesen. Wenn ist das Universum geboren und wenn wird das Universum sterben? Ja, dann ist es ja, also die Naturwissenschaft glauben, dass das Universum ist 15 Milliarden von Lichtjahren groß, weil das ist, was wir registrieren können. Aber das ist doch merkwürdig, dass es ist unsere Augen oder Wahrnehmungsorganen, dass die soll die Größe des Universums bestimmen. Und man kann sich ja kaum vorstellen, es gibt eine Grenze, der muss dann etwas auch draußen. Wie kann das Raum begrenzt sein? Das Raum ist doch ewig. Das war also der Sinn des Lebens. Das heißt also, das Universum ist ein Lebewesen, ist immer lebendig gewesen. Und da finde ich auch, dass er auch, wenn man also darf, so ein religiöses Begriff, also man kann von Gott sprechen oder man kann fast das von vom ewigen und unendlichen Universum sprechen. Und dann kann man sich auch fragen, wann fing Gott an zu existieren, wann ist Gott geboren und wann wird Gott sterben? Und dann ist es vielleicht auch leichter zu verstehen, dass Gott ist nie geboren und kann nie sterben. Also Gott ist etwas, das existiert und hat so in aller Ewigkeit existiert, ohne Anfang und ohne Schluss. Wenn man das sehr kurz machen soll, was ist der Sinn des Lebens? Dann kann man fast mit nur ein Wort antworten. Das ist Lebenserleben. Der Sinn der Leben ist nur, dass man soll das Leben erleben. Man könnte ja von, oft wenn man davon spricht, der Sinn des Lebens ist vollkommen zu werden, der Sinn des Lebens ist Paradies zu erreichen oder solche Dinge könnte man sagen. Aber dann hört es sich ja an, als ob es ist ein Endziel. Aber das ewige Leben kann kein Endziel haben, weil nun bestreben und bemühen wir uns, um das Ziel zu erreichen. Aber was soll man machen nachher, in aller Ewigkeit? Da hat man ja keine Bemühen, kein Streben. Dann, so das ist eigentlich ein bisschen unlogisch. So deshalb sagt Martinus jedenfalls, also man kann ja so eine, was soll man sagen, mittlerweilige oder temporäre Ziel haben. Also für uns jetzt hier auf der Erde haben wir so ein Ziel, vollkommen zu werden. Aber dann geht das Leben trotz alledem weiter. Es ist nicht so ein absolutes Endziel. Der Sinn des Lebens, das ist, dass man soll in aller Ewigkeit etwas Neues erleben können. So eigentlich ist das Leben also, wie Martinus sagt, Unterhaltung. Der Sinn des Lebens, das ist, dass wir unterhalten werden kann. Der Sinn des Lebens ist, dass wir in aller Ewigkeit etwas Neues erleben können. So also erleben, das ist der Sinn des Lebens, aber es muss absolut nicht, es kann nicht monoton oder wiederholt sein. Es muss immer sein, so sein, dass man kann etwas Neues erleben. Und wenn man dann sagen kann, der Sinn des Lebens ist Lebenserleben oder Lebenserleben ist dasselbe wie Unterhaltung, dann kann man auch sagen, dass das Leben ist ein Kabarett. Das Leben ist ein Theater mit ewigem Unterhaltung. Und deshalb wird es ja eine kosmische Wahrheit, wenn Liza Minnelli in diesem Film Kabarett, auf Englisch singt sie ja Life is a Cabaret. Das Leben ist ein Kabarett. Und Martinus meint ja auch, dass Kunst, das ist Hochintellektualität in physischen Materie inkarniert. Das heißt also, es gibt gewisse Wahrheiten im Leben, die große Prinzipien und die große Wahrheiten im Leben. Wenn man diese Sätze in Kunst umsetzen kann, dann wird es ein sogenannter Evergreen, dann wird es ein Klassiker. Und ich bin mir sicher, dass dieser Gesang von Liza Minnelli, Life is a Cabaret, das ist ja fast ein Klassiker geworden. Und ich bin mir sicher, das ist, weil das ist eine kosmische Wahrheit. Das Leben ist ein Theater, das Leben ist Unterhaltung. Dann gibt es ja Tragödien und dann gibt es ja auch humoristische Dinge. Aber das ist ja ein interessanter Punkt. Und das heißt, dann muss das Lebewesen auch die Möglichkeit haben, in aller Ewigkeit etwas Neues zu erleben. Das ist vielleicht ein bisschen theoretisch, aber hier am Anfang möchte ich trotz alledem gern ein bisschen von Martinus' ewigen Prinzipien sprechen. Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich will vier ewige Prinzipien besprechen. Der spricht ja davon, das Kontrastprinzip. Um überhaupt etwas zu erleben, muss es Kontrasten geben. Ab und zu mal stelle ich mich vor, dass ich lebe in eine so nebelige Wolke. Das ist nur weiß in aller Richtungen. Es gibt überhaupt keine Kontrasten, keine Bewegung. Was kann man dann erleben? Man kann doch nichts erleben. Es muss doch etwas heller und dunkler sein oder wärmer oder kälter oder das ist ja auch so klar so mit einer Drucksack. Also das ist ja mit schwarzem Druck auf weißem Papier. Das ist ja wegen die Kontrasten dann, dass man das erleben kann. So, das ist also ein ewiges Prinzip. Das hat Martinus nicht erfunden. So ist es. Ich finde, das ist doch auch ganz einfach. Man kann da muss Kontrasten existieren, sonst, wenn alles, ja, dann wird es ja total blank oder weiß. Das ist ja fast auch ein Scherz, das mit, auf Englisch spricht man von ein Blackout. Also dann fällt man in Ohnmacht. Aber Martinus sagt ja auch, wenn man zu viel Licht erlebt, zum Beispiel, wenn man in aller Ewigkeit im Paradies leben müsste oder in Nirvana, zuletzt war es ja nur Licht, 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 und dann kriegt man nicht ein Blackout, sondern ein Whiteout. Weil, wenn man viel in Ohnmacht, dann wird alles ja schwarz. Aber wenn es so wäre, dass man in aller Ewigkeit im Paradies leben sollte, dann wurde es ja nur weiß, 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 und dann wurde es also nicht ein Blackout, sondern ein Whiteout. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen scherzhaft, aber trotz alledem liegt es ja eine Wahrheit darin. Das war das Kontrastprinzip. Und Martinus sagt, also man kann nur ein Ding leben auf Basis der Gegensatz. Das heißt, woher sollte ich doch wissen, dass ich glücklich bin? Ja, das weiß man nur, wenn man einmal unglücklich war. Und man kann auch sagen, wenn man sehr, sehr unglücklich gewesen war, dann kann man auch sehr, sehr glücklich. Wie können wir wissen, dass es heute kalt ist? Weil ein Tag war, früher war es ja warm. Und wenn man die Kontraste nicht erlebt hat, dann weiß man es nicht. Dann ist es nicht so zu schätzen. Wir haben ja auch ein bisschen von Russland gesprochen. Und früher jedenfalls hat die Leute in Russland gesagt, ja, also das war ja ein Selbstverständnis, dass man hatte eine Arbeit und Wohnung und Essen und man hat überhaupt nicht daran gedacht. Und deshalb hat man ja auch nicht geschätzt. Also man hat das ist ja klar, das ist eine Natürlichkeit, man hat nicht daran gedacht. Aber nach dem Fall, dann kann man also arbeitslos werden und keine Stelle zu wohnen und nicht so Essen haben. Und dann hat man gesehen, ja dann war es ja viel besser damals, aber dann damals hat man den Kontrast sozusagen nicht erlebt oder hat den Kontrast nicht im Bewusstsein und deshalb konnte man das nicht schätzen. Du sagst ja auch, dass du hast mit kranken Leuten gearbeitet und sie, also das ist Leute, die haben ein Unglück gehabt und die können in diesem Leben nicht geheilt werden und dann müssen ja die Menschen helfen. Und wenn man dann den ganzen Tag mit solchen Menschen arbeitet, dann sieht man auch, meine Güte, ich kann gehen, ich kann mich bewegen, ich kann sehen und sowas. Und dann wird es ja eine große Änderung im Leben, weil man sieht es mit anderen Augen, weil nun sieht man die Kontrasten. Aber wenn man sich immer bewegen kann, dann kann man nicht verstehen, dass man kann auch verlähmt sein. Zum Beispiel, dann ist es auch, einige Leute, die leben in einer Familie und da gibt Ehegatte und Kinder und dann auf der Arbeit und das ist immer so viele Leute, die können sagen, ich möchte doch gerne Ruhe haben, ich möchte gerne ein bisschen in Einsamkeit leben. Und dann kann es andere geben, die sind wirklich unglücklich, weil sie sind einsam, sie lebt allein, hat keine Freunde und Familien. Dann kann man sagen, für einige Leute kann Einsamkeit ein Hölle sein, aber für andere kann Einsamkeit ein Paradies sein. Das hängt davon ab, ob man davon satt ist oder ob man sich danach sehnt. Das finde ich auch so gut. Es gibt Momente im Leben, wo man hat zu viel Gesellschaft gehabt und andere, wo man zu wenig gehabt. So, das ist nur klar, man kann nur ein Ding erleben auf Basis des Kontrasts. Wenn man das Kontrast nicht erlebt hat, dann weiß man nicht, was man erlebt. Man kann es nicht schätzen. Also das erste Prinzip, die ich also besprechen will, das war das Kontrastprinzip. Aber dann gibt es auch das Prinzip von Hunger und Sättigung. Von Hunger und Sättigung. Und das alle sämtliche Lebewesen hat etwas gemeinsam. Das ist, alle Lebewesen streben nach dem Behagen und wird das Unbehagen vermeiden. Man kann ja ganz einfach sagen, es gibt grundsätzlich zwei Sorten von Erlebnissen. Es gibt was behaglich ist und was unbehaglich ist. Das ist ja klar. Man wird ja das erleben, was behaglich ist und das vermeiden, was unbehaglich ist. Aber dann kann man fragen, was ist Behagen? Für einige Menschen ist Einsamkeit Behagen, eine behagliche Erlebnis. Aber für andere ist es eine unbehagliche. Weshalb ist es so unterschiedlich? Das hängt davon ab, ob man satt davor ist oder man sich danach hungern. Das ist das. Und das ist ja, also, es ist ja schön, Wünschen, Begehren erfüllt zu bekommen. Und deshalb ist es ja, in der Zukunft werde alle meine Wünsche und Begehren und Begierden erfüllt. Deshalb sieht die Zukunft auch aus als Licht. Dann gibt es gewisse Dinge, davon bin ich satt. Das ist ja Dinge, die ich in der Vergangenheit erlebt habe. Und deshalb kann man ab und zu mal, kann man das so erleben, dass die Vergangenheit Also das ist ja die Primitivität oder das ist die Vergangenheit, das ist die Finsternis und das Licht, das habe ich also vor mich. Und es gibt also einen Motor im Leben. Man wird nicht so mit einer Peitsche in der Entwicklung oder Evolution fortgetrieben. Das ist also nur die Lust treibt das Werk. Und das ist ganz einfach, dass das Lebewesen wünscht, Behagen und die zu erleben, die Wünsche erfüllt zu haben. So, das ist ja dann auch logisch. Es gibt Kontrasten, aber wonach man sich sehnt, das hängt davon ab, ob ich satt bin, ob ich habe Hunger nach diesem Ding. Und dann spricht Martinus auch vom ein Kreislaufprinzip. Und das kennen wir ja von dem Tag. Es gibt Tag und Nacht. Es gibt Sommer und Winter. Und das ist ja eigentlich auch ein schönes Symbol auf die Finsternis und das Licht. Also da haben wir auch diese beiden Kontrasten. Und dann ist es ja fast dasselbe Prinzip mit Kontrasten und Hunger und Sättigung und Kreislauf. Weil in jedem Kreislauf, da gibt es Sommer und Winter, Tag und Nacht, also dann gibt es die beiden Kontrasten, also Licht und Finsternis. Und das ewige Leben, das ist ja auf Kreisläufe basiert. Und wenn man von einem Kontrast satt ist, dann sehnt man sich nach dem Entgegengesetzten. Wir haben ja eine Freundin, sie ist ja in Brasilien gewesen hier und das war so heiß, so warm. Dann werden die Hitze ja ein Hölle und dann sieht man sich nach der Kühle. Und heute sagen wir, das ist ja unglaublich mit Frost hier im März, dass ich so, für einige ist das schön und für einige nicht. Das ist also so, wenn man satt von Wärme ist, dann ist die Kühle die Lösung. Und wenn es zu kalt, wenn man satt von die Kühle ist, dann ist ja die Wärme die Paradies. So, dann eigentlich gibt es nicht ein absolutes Paradies oder Hölle. Das hängt davon ab, wo bin ich? Bin ich satt davon oder wünsche ich das? Und deshalb meint Martinus, also das ewige Leben ist darauf basiert, dass man sehnt sich immer danach, dass die Wünsche erfüllt wird. Und dann geht es also in Kreisläufe, weil in jedem Kreislauf gibt es auch zwei Kontrasten. Jesus und Buddha, die waren also sehr weise, sie war Welterlöser und sie hat auch das Lebensmysterium erlebt, aber sie könnte nicht alles erklären, weil die Leute vor 2000 Jahren her, die waren nicht so intelligent. Aber sie haben jedenfalls diesen Unterricht gegeben, dass wir müssen uns bemühen, um vollkommen oder fertige Menschen zu werden. Und dann sollten wir also Paradies erreichen oder Nirvana. Und dann sollten wir in aller Ewigkeit in Paradies oder Nirvana leben. Martinus meint, dass die könnten nicht mehr verstehen, die Leute damals. Aber die haben auch gewusst, dass das ist nicht das Endziel. Aber Jesus hat ja auch gesagt, er hat mehr zu sagen. Aber damals konnte ich das nicht verstehen. Weil Martinus spricht ja von einer Entwicklung hier in der physischen Welt, also von Mineralien, Pflanzen, Tieren. Und im Tierreich, dann ist man ja sehr egoistisch. Das ist die Kulmination der Finsternis im Tierreich. Und im wahren Menschenreich, dann werden wir ja also fertigen Menschen, vollkommenen Menschen, dann werden wir also Christuswesen oder Gotteswesen. So, das ist ja also eine große Änderung, das ist die größte Änderung in die ganze Entwicklung von 100% Egoismus zu 100% Altruismus. Das ist eine riesen Änderung. Und dann stehen wir da in der Mitte, halb Tier und halb Mensch. Aber wenn man gerade die Kulmination der Finsternis erlebt hat, dann ist es ja wirklich erhaben und schön Paradies zu erleben. Dann wird das also wirklich schön, Frieden und Harmonie und Liebe, weil vor ganz kurzem hat man die Finsternis erlebt. Dann kann man das wirklich schätzen. Ich habe auch den Beispiel mit, wenn man einen Monat lang sehr krank war und hat sehr weh getan, aber dann einen Tag, dann tut es nicht mehr weh. Man ist gesund geworden. Und den ersten Tag, wo man gesund ist, das war doch herrlich, fantastisch. Und vielleicht auch vier Tage nach, kann man wirklich genießen, das Gefühl, ich bin wieder gesund geworden. Aber vielleicht nach einer Woche, drei Wochen oder einem Monat, drei Monaten, da vergisst man es, weil man hat sich eigentlich schon daran gewöhnt, dass man gesund geworden ist. Das ist wegen das Perspektivprinzip. Das ist also auch, hat viel zu tun mit dem Wahrnehmung. Man kann mit den Bäumen entlang die Straße der Straße vergleichen. Wir wissen ja, dass die Bäume hat ungefähr dieselbe Höhe überall. Aber da in der Horizont, da sind die Bäume im Horizont sehr klein. Und die Bäume hier sehr nähe an mir ist ja sehr groß. Das heißt also, perspektivisch werden sie kleiner, wenn sie sehr lange weg ist. Und so ist es also auch mit den Finsternis. Wenn man sehr, sehr lange im Paradies lebt, dann entfernt sich ja die Finsternis. Und dann eigentlich perspektivisch wird die Finsternis kleiner und kleiner. Das heißt also, man kann sich nicht, wenn man einmal die Kulmination von Finsternis erlebt hat, dann kann man nicht die Reste von der Ewigkeit darüber freuen. Weil als die Zeit geht, dann entfernt sich eigentlich die Finsternis so perspektivisch. Das ist auch eine Gesetzmäßigkeit. Und dann wird ja eigentlich nach viele, viele Jahren oder Milliarden von Jahren im Licht und Paradies, dann wird es eine Automatik und dass wir mehr monoton, und dazu kommt auch, als man, da kommt so viel Licht und Licht und Licht, dann wird man also geblendet. Und wie gesagt, dann kommt es zu, mit Englisch, white out. Also man verliert eigentlich das Bewusstsein, weil es gibt nichts zu erleben oder nichts Neues zu erleben. Die Kontrasten sind also verschwunden. Und deshalb muss man dann also, dann wird also faktisch Paradies eine Hölle. Und dann, das ist ja schwierig zu erklären, aber zum Glück steht da ein bisschen darüber in der Bibel. Weil es wird also langweilig für Adam und Eva. Das ist langweilig im Paradies, weil sie machen dasselbe jeden Tag. Und dann, da mache ich ja diesen Scherz, dass sie gehen zu dem lieben Gott und fragt, dürfen wir etwas Neues heute leben? Etwas Neues erleben? Nein, sagt Gott. Da kommt der nächste Tag. Dürfen wir heute etwas Neues erleben? Nein. Also der ist eigentlich ein Tyrann, wenn er so weiter bleibt. Dann ist es ja eigentlich Tortur. Er sagt, nein, nur Monotonie, ihr habt nicht direkt Recht, etwas Neues zu erleben. Das ist doch schrecklich, wenn man dazu hinkommen kann, nein, du darfst nicht etwas Neues, du hast nicht die Recht, du hast keine Möglichkeiten, etwas Neues. Weil das ist ja klar, das ewige Leben ist auf Lebenserneuerung basiert. Man muss doch in aller Ewigkeit neue Dinge erleben können. Man muss ja auch doch die Möglichkeiten erneuern. Und das kann man also nicht mit ein ewiges Leben im Paradies. So, das ist ja so ganz kurz Martinus Weltbild so mit ewigen Augen gesehen. Und das heißt also, man wird sich dann auch in aller Ewigkeit, also alternieren kann man sagen. Es gibt Lebewesen wie Adam und Eva. Sie sind von der geistigen Welt satt und sie sehnen sich nach der physischen Welt. Und dann gibt es Lebewesen in der physischen Welt. Sie sind von der physischen Welt satt und sehnen sich nach der geistigen Welt. Aber man kann eigentlich nicht sagen, dass eine Welt ist besser als an der andere. Das hängt davon ab, wovon bin ich satt und wonach sehne ich mich. So eigentlich ist es ja paradiesisch. Es spielt keine Rolle, wo man ist in der Entwicklung. Es ist immer so, dass das Licht ist nach vorne, weil das Licht liegt in der Zukunft, weil das ist die Erfüllung meiner Wünsche und Begierden. Und die Vergangenheit ist die Finsternis, weil das ist das, wovon ich satt bin. Na gut, ich habe also das Thema ist ja der Sinn des Lebens. Und dann glaube ich, ich werde dazu übergehen, zu sprechen von der Sinn der physischen Welt. Wir leben in der physischen Welt und was ist der Sinn der physischen Welt? Oder was ist der Sinn mit dem Lebenserleben in der physischen Welt? Und da meint Martinus ja, dass die physische Welt ist eine Schule. Man kann ja also davon sprechen, dass die physische Welt ist die Schule des Lebens. Und das heißt also, der Sinn der physischen Welt ist erst etwas zu lernen. Oder man könnte auch sagen, Entwicklung ist der Sinn der physischen Welt. Und die physische Welt ist also eine Konstruktion, wo man fängt an in der physischen Welt ohne Bewusstsein. Das ist ja auch, zum Glück gibt es eine kleine Andeutung in der Bibel, weil da steht, dass Gott hat also Adam erschaffen vom Erde oder von Leer oder Mineral. Ich kenne nicht das deutsche Wort, aber jedenfalls dann hat er also so Erde oder Lehm genommen und daraus hat er Adam erschaffen. Und das ist ja, das Lehm ist ja ein Symbol, finde ich, schönes Symbol für das Mineralreich. Da fängt es an. Und die Mineralien nach Martinus sind Lebewesen, aber die haben immer noch ihr Bewusstsein in der geistigen Welt. Also Adam und Eva im Paradies, die hat ja ihren Bewusstsein in der geistigen Welt. Und die Mineralien sind Lebewesen und hat also Bewusstsein in der geistigen Welt. Aber sie haben keine Lebenserleben in der physischen Welt. Mineralien kann nichts in der physischen Welt erleben. Und deshalb erleben wir sie auch als tot, weil sie reagieren ja nicht. Man kann auf die Mineralien schlagen und es sieht auch, die spüren ja nicht, sie können nicht reagieren. Und das ist ja eigentlich auch richtig. Die Mineralien sind Tote von der physischen Welt ausgesehen. Aber die Pflanzen hat ein bisschen Bewusstsein. Man kann ja sagen, es gibt ja Mineralien und Kristallen, die können ja wachsen. Und das ist ja schon das Prinzip vom Pflanzenreich mit diesem Wachstum. Und man kann also auch die Pflanzen mit einem Mensch vergleichen, der sehr tief schläft. Also ab und zu mal, wenn nun ein Mensch sehr tief schläft und man soll ihn wecken, dann muss man also ihn rütteln, sehr, sehr kraftig rütteln. Und je tiefer, je kraftiger muss man ihn ja rütteln. Ja. Und so ist es eigentlich auch mit den Pflanzen. Sie sind eigentlich tief im Schlaf. Also die Mineralien schläft immer noch. Aber dann wird man also die Pflanzen sozusagen wecken. Und die werden von der physischen Welt gerüttelt. Das heißt also, sie werden von Licht, Sonnenlicht beeinflusst. Sie werden von Trockenheit und Wasser beeinflusst oder Hitze oder Frost. Oder sie werden von Tieren gegessen oder gebrannt oder man hat ihn getrampelt. Also die werden ja wirklich gerüttelt. Und dann wecken sie ganz allmählich auf. Und das ist also der Anfang zu einem Bewusstsein auf der physischen Ebene. Und dann ist es ja auch so ein Übergangsstadium zwischen Pflanzen und Tieren, also mit diesen fleischessenden Pflanzen. Und man kann also sagen, Pflanzen hat mehr Bewusstsein als Mineralien, Tieren hat mehr Bewusstsein als Pflanzen und wir Erdenmenschen gehören immer noch zum Tierreich, aber wir haben trotz alledem mehr Bewusstsein als den Tieren und weshalb sollte die Entwicklung nicht fortsetzen? Und Martinus meint also, dass das geht weiter fort bis zum vollkommenen oder fertigen Mensch. Und wie ist dann so ein fertiger Mensch? Das ist ja schwierig zu wissen. Aber Martinus sagt, zum Glück gibt es einige höhere Gäste hier auf der Erde. Die hat also gezeigt, wie so ein vollkommener Mensch ist. Martinus spricht oft von Buddha und Jesus und sagt, das war also Beispiele von vollkommener Menschen. Ein vollkommener Mensch ist zum Segen und Freude für alle Lebewesen. Martinus spricht auch vom Gesetz des Lebens. Und man kann also nach diesem Gesetz leben. Und wenn man nach dem Gesetz des Lebens lebt, dann ist man nur zur Freude und Segen für alle anderen Lebewesen. Also man kann nur Allliebe oder Nächstenliebe praktizieren. Dann lebt man nach dem Gesetz des Lebens. Aber wir haben eine freie Wille und wir haben auch die Recht, gegen diesen Gesetz zu stößen oder diesem Gesetz nicht zu folgen. Und dann, wenn man anderen töten oder wenn man sich egoistisch benimmt oder sowas, dann lebt man also gegen dieser Gesetz. Und dann kann man also sagen, als ein fertiger Mensch oder ein vollkommener Mensch ist ein Mensch, der lebt nach dem Gesetz des Lebens, also praktiziert. So, da kann man sagen, das ist eigentlich das Endziel der physischen Welt, dass also man von Mineral via Pflanzen, Tier und Erdmenschen zu einem Christuswesen verwandelt worden ist. So, das kann man sagen, das ist der Sinn der physischen Welt, das ist Entwicklung. Als Vortragshalter werde ich aufgefordert, glaubst du an Gott? Und nun bin ich also schlauer geworden, man soll nicht sofort antworten. Dann frage ich, was meinst du mit Gott? Kannst du mir sagen, was ist Gott? Und dann vielleicht werde ich Nein sagen nach dieser Beschreibung und vielleicht werde ich Ja sagen nach der Beschreibung. Das hängt ja davon ab, was hält man von Gott? Was ist Gott? Oder was ist Gott für dich? Und dann ist es ja wichtig, dass man also diese kosmische Definition hat. Also für Martinus ist Gott alles, was existiert. Gott ist das ewige, unendliche Universum. Und Martinus meint, dass alle Lebewesen haben Gedanken. Und wenn man dann so weit geht, dass das Universum ist ein Lebewesen, muss man als auch erkennen, das Universum hat Gedanken. Und das ist ja eine interessante Frage. Woran denkt Gott, woran denkt das lebende Universum? Das ist ja ein interessanter Gedanke. Aber darüber hat Martinus viele Analysen geschrieben. Und das ist ja ganz interessant, dass auch das Universum. Nun kann man sagen, dass jede einzelne Lebewesen lebt in einer Umgebung. Und diese Umgebung ist ja eigentlich das Universum. So, das heißt, von mich selbst gesehen gibt es nur zwei Lebewesen. Ich und meine Umgebung. Ich und das lebende Universum. Und so ist es ja für alle einzelnen Lebewesen. Aber oft denkt man ja, dass das Leben ist ein absurdes Theater. Heute gibt es ja viele Materialisten und gottlose Materialisten. Sie finden ja, das Leben ist absurd. Man glaubt an ein Leben. Als ich zur Schule ging, da ins Gymnasium, sollte man diese französische Existenzialisten studieren. Also das mit Sartre, UNESCO und wir warten auf Godot. Und da war so viele absurde Theaterstücke. Das mit Godot, man wartet und wartet auf Godot. Man weiß nicht, wer er ist und das. Man geht ins Theater und nichts passiert und der kommt niemals. Man kriegt keine Erklärung. Also das ist doch absurd. Aber Sie haben recht. Sie haben recht. Also mit dem Ausgangspunkt, wenn wir nur ein Leben hätten, dann ist das Leben ja ungerecht. Also, weil Kinder werden ja gesund geboren, andere werden behindert geboren, einige werden in reichen Ländern geboren, andere werden in armen Ländern geboren. Da gibt es ja keine Gerechtigkeit. Einige sterben früh, einige sterben spät. Und dann muss doch die Konklusion sein, ja, wenn wir nur ein Leben haben, dann ist also das Leben ungerecht, dann ist das Leben ein absurdes Theater. So, die Konklusion ist richtig, aber die Frage ist ja, ob die Anfang ist richtig. Und da ist es ja, was ich sage, ein Schwerpunkt in der Kosmologie. Das ist das Ausgangspunkt von Martinus. Das ist, das Leben ist ewig. Also man kann sagen, Martinus macht keine Rechenfehler. Also er hat fast 8.000, 10.000 Seiten geschrieben. Auf mehr sagt er, der schreibt nicht Gewalt. Das stimmt nicht. Aber ich meine, das ist nur vom Ausgangspunkt. Wenn man damit einverstanden ist, dass das Leben ist etwas Ewiges, dann ist alles sämtliche Martinus-Konklusionen logisch. Aber das ist ja klar. Wenn ein Mann meint, wir haben nur ein Leben und Martinus meint, dann sieht es ja ganz anders aus. Dann kann man ja nicht übereinkommen. Aber das ist nur, weil das Ausgangspunkt, die Ausgangspunkt ist ja so verschieden. So, einige meinen also, dass das Leben ist ein absurdes Theater und die Materialisten meinen auch, dass alles ist also von Zufälligkeiten bestimmt. Aber nach das Gesichtspunkt von Martinus ausgesehen, dann geht es darum, dass es gibt mich selbst und die lebende Umgebung. Und das heißt also, wenn die Umgebung ein Lebewesen ist, dann ist das Leben nicht ein absurdes Theater. Dann ist das Leben eine Kommunikation zwischen zwei Lebewesen. Das einzelne Lebewesen und das lebende Universum. Oder eine Kommunikation zwischen das Lebewesen und Gott. Und dann ist es ja, also wenn beide Lebewesen ist, dann wird es ja eine Kommunikation mit Sinn. Dann wird es ja also eine Kommunikation, eine sinnvolle Kommunikation. Und dann sieht es ja total anders aus. Martinus erwähnt ab und zu mal gewisse Dinge von der Bibel und eine Stelle, das war auch, ich glaube, die letzten 10 Jahre seines Lebens hat er so oft erwähnt. Das ist im Alten Testament, da gibt es irgendwo, wo man lässt also Gott sagen, dass er will, ein Mensch in sein Bild schaffen. Und das heißt also, Martinus fand das ja eine sehr große Aussage. Und da kann man sagen, das ist eigentlich auch ein Symbol über die physische Welt. Ich finde, das ist eigentlich ganz fantastisch. Also die physische Welt ist ja so umfassend und das Man glaubt fast, das ist alles, was existiert, dass man das so auf so eine einfache Formel setzen kann, weil da der Sinn der physischen Welt, das ist ja Entwicklung bis zur Vollkommenheit. Und das ist ja also auch, der vollkommene Mensch ist ja in Gottes Abbild, weil Gott ist ja, praktiziert ja Allliebe. Gott ist ja die Repräsentant oder die Allliebe. Da war auch ein anderes Mal, wo Martinus das so ganz klar oder einfach ausgedruckt hat. Er sagt, ja, wir sind ja Zeugen dazu, dass es gibt Bewegungen hier im Zwischenkosmos. Menschen und Tieren bewegen sich. Aber wenn wir gehen in Mikrokosmos, dann ist es auch Bewegung bei den Atomen und Molekülen und Zellen und ja klar, das Weltraum, die Planeten bewegen sich, Sonnensystemen, Galaxien. Das heißt also, wir leben in einem riesen Ozean von Bewegungen. Was ist das alles? Wofür? Wofür? Also das ist ja eigentlich eine Riesenfrage. Was ist das alles etwas? Für was? Was ist es doch? Und das, dann kann Martinus mit nur drei Wörtern antworten. Und das finde ich, das ist ja auch wirklich Intuition. Weil da kann man die Fazite, die Prinzipien, die Grundideen beantworten. Und intuitiv, dann kann Martinus also alle sämtliche Bewegungen im Weltall auf ein einzelnes kleine Formel setzen. Das finde ich, das ist doch fantastisch. Dass er alle sämtliche Bewegungen, das kann er auf eine Formel mit drei Wörtern setzen. Also und der fragt also selbst, wozu sind wir, was, wo sind wir Zeugen zu, wenn wir alle diese Bewegungen sehen? Und dann ist die Antwort, Gott schafft Bewusstsein. Gott schafft Bewusstsein. Was heißt das, Bewusstsein zu erschaffen? Was ist das? Bewusstsein zu erschaffen, das ist dasselbe wie Entwicklung. Wie ich schon gesagt habe, die Pflanzen hat mehr Bewusstsein als die Mineralien, die Tiere hat mehr Bewusstsein als die Pflanzen. Also das heißt, je mehr Bewusstsein man hat, des höher ist man ja sozusagen entwickelt. Und das heißt also, das Leben ist kein absurdes Theater, das ist eine Schule und das Leben gibt also Unterricht. Martinus sagt, es ist so wichtig für den heutigen Mensch, die Sprache des Lebens zu verstehen, weil viele Leute glauben ja, das Leben ist auf Zufälligkeiten basiert. Ich möchte gerne mit Schulkindern vergleichen. Wenn die Kinder nicht weiß, dass der Lehrer im Klassenraum ist, dann können sie ja nicht viel lernen. Oder wenn sie die Sprache des Lehrers auch nicht versteht, dann können sie auch nicht viel lernen. Aber wenn man weiß, der Lehrer ist im Klassenraum und man versteht die Sprache und die Unterricht ist schon im Gang, dann kann man ja viel mehr lernen. Also wenn man überhaupt nicht bewusst daran ist, dass es gibt einen Lehrer, dann lernt man ja nicht so viel. Und dann ist es ja, heutzutage gibt es viele atheistische Materialisten. Und sie weiß nicht, dass sie ist in der Schule des Lebens. Sie weiß nicht, dass das lebendige Universum Erziehung und Unterricht gibt. Und sie verstehen die Sprache des Lebens auch nicht. Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, dass alles, was wir erleben, das ist eine Kommunikation mit der Umgebung. Das ist eine Kommunikation mit dem Universum. Das ist eine Kommunikation mit Gott. Das ist also eine lebendige Kommunikation. Das ist ein Gespräch. Und deshalb ist es ja so wichtig zu verstehen, was zu mir gesagt wird. Ich habe ja zwei sehr banale Beispiele von meinem eigenen Leben. Ich habe ja meine Geschichte mit dem Briefmarke. Ich habe einmal einen Brief bekommen und die Briefmarke war nicht gestempelt. Und dann habe ich das wieder benutzt. Also das heißt, ich habe ein neues Brief geschrieben und die Briefmarke angewandt. Und dann bin ich ja ein kleiner Krimineller. So ist ja nicht gestattet. Aber das habe ich tatsächlich getan. Und dann ist, glaube ich, 3 Wochen vergangen. Und dann habe ich einen Brief bekommen von einer staatlichen Institution ohne Briefmarke. Und damals müsste man zum Postamt gehen und Strafporto bezahlen, um den Brief zu bekommen. Dann wurde ich natürlicherweise irritiert, und dann musste ich Zeit und Geld und alles. Aber dann habe ich ja die Kopplung gemacht, vielleicht ist es ein Zusammenhang zwischen die beiden Dingen. Also, das Leben hat zu mir gesagt, Ole, so sollst du nicht machen. Und du kannst selbst sehen, so ist die Konsequenz, wenn du sowas machst. Dann habe ich gesagt, vielen Dank, ich habe den Bescheid verstanden. Aber dann ist das Leben ja auch reicher für mich geworden. Dann habe ich wirklich gespürt, ja, natürlich, das Leben spricht zu mir. Und dann ist es ja meine Liebesgeschichte. Ich wurde einmal in ein schwedisches Mädchen verliebt und sie hat versprochen, mir einen Brief zu schicken in Kopenhagen. Und jedes Tag ran ich zu den Türen und hat gehofft, da war ein Brief von sie. Und dann wurde ich deprimiert oder enttäuscht oder wütend oder ich hatte so viele negative Gefühle, aber da kam kein Brief. Und nach 3 Wochen, dann habe ich zu mich selbst gesagt, nun werde ich einen Spaziergang im Park machen und nun werde ich mich ein bisschen überlegen. Also, was will das Leben mir sagen mit diesem? Was soll ich hiervon lernen? Und dann habe ich mich selbst in Frage, gibt es einige, die sich über einen Brief von mir freuen wollte? Ja, ich hatte jedenfalls eine dänische Freundin, sie wollte sich sehr freuen, einen Brief von mir zu bekommen. Dann bin ich zu Hause und dann habe ich sie einen Brief geschrieben und 10 Minuten später, dann hat die Schwedin angerufen am Telefon. Also für mich war es ja ein Mirakel, also das konnte ich ja kaum fassen. 3 Wochen lang habe ich gewartet, nichts hat passiert. Aber als ich mit dem Leben gesprochen habe, ja, vielen Dank, nun habe ich den Bescheid verstanden und dann hat sie angerufen. Das ist nur so banale Beispiele, aber für mich, dann war es also so eine Bestätigung. Ja, also das gibt ja ein Gespräch mit dem Leben. Ich habe ja auch mehr Beispiele und ihr habt vielleicht auch Beispiele. Aber das ist nur so, dass man, oft da kann man so das spüren, dass das Leben wird also eine lebendige Kommunikation. Das wird also ein Gespräch zwischen 2 Lebewesen. Und das ist ja die Entwicklung, das ist ja in die Schule. Soll die Schüler das selbst lernen oder soll der Lehrer die Schüler die Dinge lernen? Aber das ist ja eine Kombination. Man muss ja selbst eine gewisse Arbeit machen und Übungen, um das zu verstehen. Aber man muss auch einen Lehrer haben, Unterricht zu geben. Und so ist es ja auch hier in der Entwicklung. Wir müssen ja auch selbst viel ausrechnen und sowas. Aber es ist auch notwendig mit einem Lehrer. Und Martinus Hauptwerk, das ist das Buch des Lebens. Livets bog in Dänisch. Und das ist ja fast 3000 Seiten. Und da würde ich sagen, dieses Buch ist ein Grammatik in die Sprache des Lebens. Weil oft versteht man ja nicht, was wird das Leben das und das sagen. Aber das kann man ja dann, also wenn ich einem Japaner begegne, dann verstehe ich ja nicht, was er sagt. Wie soll ich das lernen? Ja, dann muss ich ja die japanische Grammatik studieren. Das heißt also, wie soll ich dann lernen, die direkte Sprache? Nun tut mein Bein weh oder der hat mich gekündigt. Was soll ich davon lernen? Also ab und zu mal weiß man nicht. Aber dann kann man also die Grammatik von der Sprache des Lebens studieren ins Buch, das Buch des Lebens. Aber so ganz kurz, dann müsste ich ja auch gerne erwähnen, das Schicksal. In der Bibel, dann wird ja auch von Schicksal gesprochen, weil das steht ja in der Bibel, dass man muss ernten, wie man gesät hat. Das ist doch Karma-Gesetz. Und Jesus hat ja auch gesagt, dass man sollte die anderen das antun, was man wollen, dass sie mich antun soll. Das ist ja Karma oder Schicksal. Und dann gibt es auch im Osten also diesen Karma-Gesetz. Und sogar in Physik, Newtons dritte Gesetzmäßigkeit, das ist ja auch Aktion ist wie Reaktion. Also eine Aktion gibt den gleichen Reaktion. Eigentlich ist das auch das Karma-Gesetz oder sagt, gesagt mit anderen Wörtern, jede Handlung hat eine Konsequenz. Wir können nichts machen ohne Konsequenzen. Ich kann das und das sagen und das tun, aber alles hat Konsequenzen. Und das ist ja eigentlich auch dasselbe wie ein Karma-Gesetz. Martinus hat das so kosmisch gesehen, wenn man in Energie rausschickt, dann kommt es zurück. Wir sollen also ernten wie wir selbst. Und das ist also die Pädagogik des Lebens. Das ist also die Unterrichtsmethode. Diese direkte Sprache des Lebens kann ein Ausdruck für Liebe und Unterhaltung sein. Das habe ich ja schon so unterstrichen. Das Leben, das ist also eigentlich Liebe und Unterhaltung. Aber hier in der physischen Welt, in der Schule des Lebens, dann müssen wir also auch Erziehung und Unterricht haben. Und das ab und zu mal ist unangenehm, das tut ein bisschen weh, weil wir sollen ja unsere Gefühle entwickeln. Aber das kann man nicht mit Studien machen. Wie kann man seine Gefühle entwickeln? Man muss fühlen. Man muss also Erfahrungen machen. Und dann habe ich vielleicht anderen Unangenehmheiten zugefügt. Aber daran habe ich nicht so viel gedacht. Aber wenn das kehrt zurück, dann kann ich das selbst fühlen. Und die Theorie ist also, wenn ich selbst Schmerzen und Probleme gefühlt habe, dann später kann ich mit anderen fühlen. Und das ist Mitgefühl. Wenn ich selbst das Leid erfahren habe, dann bekomme ich Mitleid. Und das ist Mitleid und Mitgefühl, das ist dasselbe wie Humanität und Nächstenliebe. So, das heißt also, dass diese, dass man kann sagen, alle das Gute, was ich getan habe, kommt zurück als Gute. Und das Böse, sozusagen, was ich getan habe, kam auch zurück als etwas Böses. Nicht als Rache, nicht als eine Bestrafung, sondern aus Liebe. Das ist nur die Pädagogik des Lebens. Das zeigt mich, das ist angenehm und das ist unangenehm. Dann habe ich die Möglichkeit, mich ein bisschen zu ändern in der Richtung von Vollkommenheit. So, Martinus spricht ja also auch viel von Gebet, aber er hat ein sehr weites Definition von Gebet. Ich glaube, am Anfang, das können ja alle akzeptieren, wenn man sagt, das Gebet ist Kommunikation mit Gott. Kann man auch sagen, das Gebet ist Kommunikation mit dem Weltall. Gebet ist Kommunikation mit meiner Umgebung. Und alles, was ich erlebe, das ist ja Kommunikation mit der Umgebung. Deshalb kann Martinus eigentlich sagen, alles Lebenserleben ist Gebet. Das ist Kommunikation mit Gott. Aber das Endziel ist, dass wir uns daran bewusst, Jesus zum Beispiel, er war sich so bewusst daran, dass er konnte mit Gott sprechen, wie man mit einem Freund spricht. Und das ist eigentlich auch das Ziel für uns. Der hat ja so diese sogenannte mentale Souveränität erreicht. Also er hat so ein Gottesverhältnis oder so ein Verständnis vom Weltbild, dass man konnte ihn antun, was man will oder wollte, weil der hat immer so das Göttliche daran gesehen und hat diesem Kraft und Energie bekommen. Es ist ja so mit uns, wir sehen es oft so schwarz und weiß. Und das ist es ja in aller alten Religionen. Also wir können etwas Gutes erleben und dann ist Gott der Urheber des Gutes. Und dann gibt es etwas Böses oder Angenehmes und dann ist ja der Teufel der Urheber des Bösen. Und das heißt, man denkt schwarz-weiß, das ist Gott, das ist Teufel. Man denkt, das ist Freunden, das ist Feinden, das ist gut, das ist schlecht. Also man hat so eine dualistische. Und das ist, wie ich schon betont habe, was so interessant mit der Kosmologie ist, das ist eine Einheitstheorie. Alles ist eine Einheit. Aber wenn man dazu kommt, der Teufel ist Urheber zum Bösen und Gott zu der, dann werden Gott und der Teufel sich streiten. Dann ist es ja keine Einheitstheorie. Und wir haben uns Jahrtausende lang daran gewöhnt, der Mensch ist vor mich und der Mensch ist gegen mich. Also das ist Feinden und Freunden und das ist so ein Routinegedenken. Aber das müssen wir versuchen, daraus auszukommen und verstehen, es gibt nur eine Einheit. Es gibt nur das lebendige Universum, die lebende Umgebung. Und das ist also Gott. Und dann ist es also so, wenn ich bin vielleicht irritiert auf einen anderen Mensch. Ich habe vielleicht einen anderen Mensch geschlagen oder angegriffen. Aber das Lustige mit diesem Einheitstheorie und Karma-Theorie, das ist also, wenn ich bin irritiert auf einen anderen Mensch, dann bin ich im Krieg mit mir selbst. Wenn ich einen anderen Mensch angreifen und bekriege, dann eigentlich, was ich mache, dass ich bin im Krieg mit mir selbst. Und außerdem, dann bin ich auch im Krieg mit Gott. Aber ab und zu mal da glauben, der ist doch kein Idiot und ich bin ja unrichtig behandelt. So, das ist ja ganz richtig, dass ich wütend mit ihnen sind. Und deshalb kann Jesus ja auch sagen, vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie tun. Ja, sagt er irgendjemand, die haben ihn ja doch getötet, das haben sie ja gewusst. Ja, das haben sie gewusst. Aber im Grunde genommen haben sie sich selbst getötet und sie haben also auch versucht, Gott zu töten. Und das wüsste man nicht. Und ich werde oft irritiert auf andere Menschen. Ich bin ja kein Heiland oder Heiliger, weil ich diese Vorträge halte. Aber zur Zeit ist das ja meine Favorite, wenn ich mit dem anderen irritiert ist oder böse mit den anderen. Das ist, nun bist du im Krieg mit dir selbst und du bist im Krieg mit Gott. Und dann, das ist ja, beide Dinge ist ja total unlogisch und idiotisch. Also, dann ist es ja auch idiotisch, mit anderen Menschen oder Leuten wütend oder irritiert zu sein. Das Endziel der Entwicklung hier in der physischen Welt, das ist kosmisches Bewusstsein zu bekommen. Und das ist eigentlich, dass wir sollen einmal Gottes Bewusstsein erleben und wir sollen auch zusammenschmelzen mit Gottes Bewusstsein. Ich meine, das ist das Allerhöchste, was man erleben kann, durch kosmische Erleuchtungsblitze und später durch kosmisches Bewusstsein. Das ist Gottes eigene Bewusstsein zu erleben. Und das ist ja Allliebe. Das ist das Allerhöchste, was man erleben kann. Man kann also die Qualität, man kann Gottes Bewusstsein erleben und man kann auch spüren, ich bin eins mit Gott, ich bin eins mit aller anderen sämtlichen Lebewesen. Das ist das Endziel. Aber es gibt ja keine Lücken in der Entwicklung oder man kann nicht gewisse Stufen überspringen. Das heißt also, diesen Verständnis von Gott und diesen Erlebnis von Gott, da muss man also stufenweise dahin kommen. Und früher haben die Leute ja sehr viel an Gott gebetet, aber dann hat die Intelligenz sich sehr entwickelt und dann sind sie also Materialisten und Atheisten geworden und dann muss man eigentlich aufs Neue ein gutes Gottesverhältnis wieder bekommen. Und dann muss man sich also trainieren. Das ist ein Talent wie mit Musik. Dann muss man sich auch üben und trainieren. Und da gibt es zwei Gebiete, wo man sich üben kann. Und das ist im inneren Welt und im äußeren Welt. Man kann sich in der äußeren Welt üben. Weil dann muss man sagen, das war doch ein irritierender Mensch. Sollte man sagen, nee, das ist ein Spiegelbild von dir selbst. Gott hat mir ein Bild von mich selbst gezeigt, um mich weiter in der Entwicklung zu helfen. Und das heißt also, es gibt keine Feinden, es gibt nur Seelen in Gottes Körper, es gibt nur Mitarbeitern, weil alles hier in der physischen Welt hat das Ziel, mich in ein Christuswesen umzuwandeln, zu transformieren. Das heißt, alles, was ich erlebe, das kann angenehm sein, dann ist es nur Liebe und Unterhaltung. Aber wenn es weh tut als Unterricht oder Erziehung, dann ist das Ziel also, dass ich soll verwandelt werden in ein Christuswesen oder Gotteswesen. Das ist doch fantastisch. Das ist doch gut. Und das heißt also, man kann sich darin trainieren, Gott überall zu sehen. In alle sämtlichen Erlebnissen könnte man sich daran gewöhnen. Das ist Gott. Gott spricht zu mir. Und das ist auch gut. Einen schönen sonnigen Tag und man wird also eigentlich von Sonnenstrahlen liebkost und die Luft und die Brise liebkost, dann ist es ja auch gut, sich daran bewusst zu sein, dass das ist Gottes Liebkosung. Und dann kann man gerne seine Gedanken direkt an Gott richten und zu Gott sagen, ich bin dankbar für diese Liebkosungen. Und wie gesagt, man kann also auch sich dankbar fühlen für alle angenehme Dinge. Man kann auch sagen, ah, diese Banane ist doch schön. Dann kann man sich bei das Leben bedanken und bei Gott bedanken. Oder man hat ein interessantes Film gesehen, man war zusammen mit interessanten Leuten, da kann man sich auch bedanken. Das ist eine wichtige und gute Training, dass man sich bedankt für alle positive Dinge. Aber dann kommt ja dieser mentale Souveränität mit darin im Bild, wenn man sich auch da, aufüben kann, dankbar für die unangenehme Dinge zu sein. Also man kann zum Beispiel für eine Krankheit, ein Problem dankbar sein. Das finden die Leute ja ganz idiotisch. Aber das meine ich, also wovon ich spreche, das ist, man soll sich daran trainieren, Gott überall zu sehen. Das heißt, man soll auch Gott sehen im Schmerz, im Leid, überall. Und das ist ja auch das, was magisch ist, dass man sozusagen Gott spüren kann, überall. Und das ist also eine Trainingssache. Und kann man sich ja vorstellen, dass man ist krank und es tut weh. Aber dann kann man vielleicht verstehen, ja, alles ist Konsequenzen von meiner eigenen Handlung. So, ich kann mich nicht beschweren. Das ist nur die Konsequenzen. Aber das ist doch gut, dass ich die Konsequenzen erlebe. Dann kann ich ja mit diesem Fehler aufhören. Und diesen Schmerz, wie ich jetzt erlebe, das erhöht mein Mitgefühl und mein Mitleid. Also, ich werde durch das Leid humaner und mehr liebevoll. Dann kann man, finde ich, ganz logisch sagen, vielen Dank für den Unterricht. Ich bin dankbar, dass ich nun verstanden habe, dass ich diese Fehler gemacht habe und das hilft mir in die richtige Richtung. Und sonst sagt Martinus auch, das Gebet ist ein wunderbares Geschenk zu den Lebewesen. das ist nicht so, dass man soll egoistische Vorteile haben, aber mit dem Gebet, da kann man also Energie und Kraft bekommen, seine Probleme zu ertragen. Und Martinus sagt, mit dem Gebet kann man auch dahin kommen, dass die großen Probleme sieht aus wie Bagatellen. Also das heißt, vielleicht kann man das Schicksal nicht ändern, man kann die Situation nicht ändern, man kann die geistigen Gesetze nicht ändern, aber man kann das erreichen, das, was man früher als große Probleme erlebt, kann man eigentlich als Bagatellen erleben, so dass dann sind man auf dem richtigen Wege zur kosmischen Souveränität. Kosmische Souveränität, das ist eine Entwicklungsstufe, daran muss man sich trainieren und aufüben. Und das hat Jesus also repräsentiert. Der war ein vollkommener Mensch, der war so weit gekommen, dass er besaß dieser mentale Souveränität. Ihr habt vielleicht von einem Film von Mel Gibson gehört, Die Passion, der Passion, und das, ich habe es nicht gesehen, weil sie sagen, das war so gewaltig. Also das hat wirklich gezeigt, wie Jesus 9 Stunden lang gefoltert und gepeinigt wurde. Aber das macht nicht die Geschichte schlechter, dass man so einen Film gemacht hat und wirklich gezeigt, der wurde so schlecht behandelt. Aber er wurde nicht böse, er wurde nicht deprimiert. Die hat die totale Balance und Harmonie bewahrt, weil er hat immer mit Gott gesprochen, er hat immer diese Kraft und er hat also das total souverän durchgemacht. Und da kann man sagen, dahin können wir auch kommen, wir können uns darauf üben. Und das heißt, die Übung besteht darin, immer im Leben mit Gott zu sprechen. Das heißt also, eigentlich ist das Endziel vom Gebet nicht um Vorteile zu bieten, nicht immer um etwas zu bieten. Das Endziel des Gebets ist eigentlich Gespräch. Gespräch mit Gott. Gott wird ein Freund. Und das kann man ja auch mit der Beschreibung von Jesus sagen. Er hat eigentlich also mit Gott gesprochen als ein Freund. So, das ist eigentlich das höchste, die höchste Stufe vom Gebet, wenn man so eigentlich mit Gott wie mit einem Freund. Aber ich meine, das kann man ja trainieren. Also das ist nicht ein absurdes Tadern. Es ist logisch, dankbar für das Unangenehme zu sein. Aber also zuerst, man kann sich daran trainieren, Gott überall in der äußeren Welt zu sehen, aber auch im inneren Welt. Und dann kann man also auch einen telepathischen Kontakt mit Gott aufüben. Und das ist ja eigentlich diesem Gespräch, die man mit Gott haben kann. Aber ich meine, wenn wir im Alltag leben, dann haben wir oft Probleme und Schmerzen und Leid und sowas. Aber das ist so magisch, wenn also man Gottes nahe spüren kann, also, oder wenn man daran denkt, man kann es eigentlich intellektuell verstehen, Gott ist immer mit dabei, aber man kann es vielleicht auch mit dem Gefühle spüren, Gott ist mit dabei, und das ist ja so magisch, dass man sich mehr und mehr daran wöhnt. Also ich habe auch das Beispiel vom Fernsehen, oft wenn es ist Krieg und die Leute sagen, ja, das ist ja, man wird ja deprimiert von all diesem Krieg und das ist ja so furchtbar, aber auch da muss man sich aufüben, Gott zu sehen. Also dann versuche ich mich zu erklären, so erschafft Gott wahre Menschen. So wird der vollkommene Mensch erschaffen, weil diese Menschen haben zu viel im Krieg gelitten, aber sie haben etwas davon gelernt. Sie haben mehr Mitleid und mehr Mitgefühl bekommen. Sie sind also näher das Ziel, ein Christuswesen zu werden. Und dann kann man also auch viel mehr. Das bedeutet nicht, dass ich zynisch bin und man kann für die Menschen beten und wünschen, dass sie Kraft und Energie und sowas, ihr Schicksal. Aber eigentlich ist es ja eine Anklage Gott gegenüber, wenn man sagt, das ist doch schlimm mit dem Krieg. Das ist eigentlich eine Kritik von der Gottheit. Also dann ist man eigentlich ganz schön frech, dass man hat Gott kritisiert und angegriffen. So ist es eigentlich. Aber das ist ja verständlich, aber es ist eigentlich eine ungerechtige Kritik von der Gottheit, wenn man sagt, das ist doch ungerecht, dass ich krank bin, dass es weh tut, dass es Kriege gibt. Das ist also ungerecht. Und das ist ja, also je mehr man also Gott sehen kann in das eigene Schmerz und Leid und der in Weltall und überall, auch in Behagen und Unbehagen, das Gut und dann sieht man ja mehr und mehr Gott in alles. Und das ist ja klar, dann kommt man ja näher dieses kosmisches Bewusstsein, weil dann soll man ja auch Gottes Bewusstsein erleben. Und Martinus sagt also, dass ich werde zwei Dinge besprechen. Also ein ist Dankbarkeit. Ich habe ja vor nicht so lange einen Artikel gelesen, wo Martinus schreibt also über diese Dankbarkeit. Es ist sich gut bei dem Leben und Gott bedanken. Und da beschreibt er auch in der Zukunft, dann sind wir ja mehr entwickelt, und dann geht es die Leute so gut. Also sie haben also so ein schönes Leben, es geht ihr so gut. Dann haben sie gedacht, ja, ich muss mich ja bedanken. Aber wo soll ich mich bedanken? Das Leben oder Gott? Aber zuletzt, dann kommt die Leute, es geht ihr so gut, dass sie sich bei Gott bedankt. Und dann sagt Martinus plötzlich, und das ist das kosmische Bewusstsein im Anfang. Weil dann kann man sich auch sagen, wenn man sich über alles im Leben freuen kann und dankbar sein, dann hat man ja Gottesbewusstsein, weil dann ist man ja auf der Wellenlänge der Allliebe. Aber sonst spricht man ja normalerweise davon, dass man bekommt kosmisches Bewusstsein mit einer hohen Moral. Das heißt also, wenn man also Liebe praktizieren kann und man kann nicht töten und kritisieren und angreifen, also wenn man nur das Gute macht und nicht das Böse, dann wird man ja kosmisches Bewusstsein bekommen. Martinus spricht davon, also bevor man zu ein permanentes kosmisches Bewusstsein kommt, bevor man also ganz tagesbewusst an Gottes Bewusstsein bewusst wird, dann gibt es kosmische Erleuchtungsblitze, wo man sekundenweise, dann können wir also so ein kleines Erlebnis haben von Gott, eine sehr erhabene und schöne, das ist ein Lichterlebnis, das ist so erhaben und man kann auch Wissen intuitiv bekommen, die man sonst nie früher gehabt hätte. Aber Martinus sagt, man kriegt keine kosmische Erleuchtungsblitze, wenn man wütend ist oder in einen Bosheitsausbruch oder wenn man irritiert, dann ist man nicht auf die richtige Wellenlänge. Aber wenn man sich über das Leben freut und sich bei Gott bedankt und sowas, dann ist man auf die richtige Wellenlänge. Man kann auch sagen, dass man kann auch ganz selig und erhaben werden in der Natur. Man kann in der Natur gehen und dann spürt man, nee, die Natur ist doch wundervoll, die wunderbaren Blumen, die Blumen sind doch fantastisch und die Bäume und das Meer und die Wolken. Und das ist eigentlich auch ein Gotteserlebnis. Ich meine, man kann auch näher zu Gott kommen, wenn man sich auf die Natur konzentriert und das erlebt. Und dann kann man sich also auch ganz selig fühlen und da kann man sich auch sehr dankbar fühlen, weil die Natur ist so schön und wunderbar. Und da meine ich auch, vielleicht kann es auch so sein, bei den Naturerlebnissen, dass man kriegt so eine Ruhe und so eine Harmonie, dann kann man also spontan so ein kosmisches Erleuchtungsblitz bekommen, weil Martinus sagt, die höchsten geistigen Erlebnisse, die kommen ganz spontan, aber die kommen nicht zur Zeit, wo ich böse und irritiert bin, die kommen zur Zeit, wo ich mich glücklich und wohl und harmonisch. Es gibt auch einige, die hatten anscheinend kosmische Erleuchtungsblitze bekommen. Sie haben vielleicht die schönste Literatur gelesen, die schönste Poesie gelesen und dann sind sie auch in so eine Stimmung gekommen, dass sie hat das. Und dann werde ich nur damit abschließen, dass in diese Seligpreisungen in der Bibel sagt Jesus auch, dass die reinen Herzens soll Gott sehen oder das die göttliche Welt sehen. Und das meint Martinus auch. Was heißt das also, rein vom Herzen zu sein? Da meint Martinus, das ist, wenn man keine Feinden hat. Man versteht, ich bin selbst die Ursache zu alles Unangenehm. Die sogenannten Feinden sind nur meine Mitarbeiter. Das ist mein Spiegel. Die sind meine Helfer. Die hat mir ja gezeigt, welche Fehler ich gemacht habe. Und das heißt also, man kann sich eigentlich bei seinen Feinden bedanken und man kann sich auch bei Gott bedanken. Und Martinus spricht ja auch von, was heißt es, Vorgebet. Also man kann für kranke Leute beten, man kann für Freunde beten, aber man kann auch für die Feinden beten. Das ist also die allerhöchste Yoga oder Training. Das ist also für seine Feinden zu beten. Und dann kann man sagen, wenn man diese Einstellung hat, ich habe keine Feinden, also ich bin selbst schuld daran und davon abgesehen, das ist nur eine Kommunikation mit Gott, also ohne Feindschaft, dann ist man ja rein im Herzen und dann kommt das plötzlich, dann soll man Gott sehen. Was heißt das? Gott sehen. Und das ist ja genau kosmische Erleuchtungsblitz zu bekommen oder kosmisches Bewusstsein zu bekommen und typisch kann man erleben, dass man ist ewig, dass das Leben ist unendlich, dass und dann kann man also erleben, mit eigener Wahrnehmung, das, was man früher als böse und Finsternis angesehen hat, das ist Liebe in Verkleidung. Und Martinus sagt, also man kann Gottes Bewusstsein erleben und dann kann man selbst erleben, mit eigener Wahrnehmung, eigenen Sinnen, dass alles ist sehr gut, alles ist ein Ausdruck für Liebe. Und das ist ja auch ein Schwerpunkt in der Martinus-Kosmologie. Der hat eigentlich die Finsternis verteidigt. Er hat also die Finsternis rechtfertigt gemacht. Er hat also gezeigt, ohne Kontrasten kein Lebenserleben. Und wie ich gesagt habe, also Mitgefühl und Mitleid, das ist auch Erfahrungen von der Finsternis und sowas. Und das führt also zur Vollkommenheit. Dann kann man also zuletzt dazu kommen, dass man kann sehen, alles ist sehr gut, aber es ist nicht alles, das ist so angenehm. Und dann, deshalb hat Martinus auch die zwei Begriffe gemacht, das angenehme Gute und das unangenehme Gute. Man kommt nicht umherum, dass es gibt etwas Unangenehmes, aber im Tiefsten, dann ist es also Gute. Und das ist doch fantastisch, dass man am Ende das erleben kann, dass alles ist sehr gut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.